Johannes Völz ist Professor für Amerikanistik mit Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Uni Frankfurt und forscht zurzeit am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Guten Tag, Herr Völz.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
US-Präsident Biden betont in der aktuellen Kriegssituation deutlich mehr, als es in den letzten Jahren aus den USA zu hören war, die Partnerschaft mit Europa. Wie ernst ist das im Moment gemeint?
Biden meint es ernst. Er ist ein traditioneller Transatlantiker. Und ich meine, er hat schon vor dem Ukraine-Krieg ganz deutlich erkennen lassen, er möchte diese Verbesserung der Beziehungen zum Westen wirklich hinbekommen. Das ist ein absolut wichtiges Anliegen für ihn. Und es gab ja auch schon vor dem Ukraine-Krieg in seinem ersten Amtsjahr eine ganze Reihe von Schritten, die er unternommen hat. Denken wir an die Senkung von Zöllen, denken wir an das Beilegen des Streits um staatliche Subventionen für Boeing und Airbus. Also da gab es eine ganze Menge Schritte in die richtige Richtung. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die transatlantischen Beziehungen unter Trump lagen wirklich am Boden. Die EU war ja noch im besten Falle ein Konkurrent, im schlimmsten Falle ein Feind. Und das hat sich grundlegend geändert mit Biden, auch natürlich im Ton.
Das war dann nicht so schwer für Biden, es etwas kuscheliger wieder zu machen mit Europa, als Trump das gemacht hat nach der Vorlage. Aber natürlich stehen hinter diesen Interessen klassischerweise auch wirtschaftliche. Es geht den USA auch darum, das Verhältnis der EU zu Russland nicht zu eng werden zu lassen. Das war ja auch bei Nord Stream 2 zu sehen und zu spüren. Da gibt es ein amerikanisches Bedürfnis, zum Beispiel auch in Europa Energielieferant zu sein. Ist also diese vielbeschworene Partnerschaft schon auch eigennützig?
Das transatlantische Verhältnis war immer auch eigennützig. Es war nie auf reinen Idealismus aus abzielend. Aber es ging eben auch, und darum geht es auch heute, darum, gemeinsam pragmatisch auf gemeinsame Probleme antworten zu können. Und das aktuelle Problem heißt nicht einfach nur, Putin führt Krieg in der Ukraine. Das aktuelle Problem lässt sich sogar auf zwei unterschiedliche Weisen darstellen. Für beides ist diese transatlantische Beziehung so wahnsinnig wichtig. Zum einen geht es darum, dass sich aktuell eine neue Weltordnung abzuzeichnen scheint. Und in der steht auf der einen Seite der Westen, und zum Westen gehört jetzt auch Japan und Südkorea, und auf der anderen Seite stehen Russland und, wie es aussieht, auch China. Und dann gibt es drittens noch den globalen Süden, also Brasilien, Südafrika, Indien, von denen eine ganz klare Positionierung noch nicht so richtig zu erkennen ist. Dass also Biden jetzt den Zusammenhalt des Westens betont, berührt auch die Rolle der USA in der Welt des 21. Jahrhunderts. Und dahinter steht wohl auch noch ein Gedanke, der bei uns in der Darstellung in den Medien sehr selten zu sehen ist, nämlich ob die Darstellung stimmt, dass sich die ganze Welt wirklich gegen Russland in Stellung bringt, ist keineswegs so klar. Aber es ist noch ein zweiter Aspekt ganz wichtig. Und zwar geht es beim Beschwören des Westens aktuell auch um die Zukunft der Demokratie. Die Demokratie ist in ganz vielen Ländern aktuell intern geschwächt und durch Spaltungsprozesse und autoritäre populistische Bewegungen besonders in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das gilt natürlich auch für die USA. Ende letzten Jahres hat ja ein internationaler Think Tank die USA zum ersten Mal als Backsliding Democracy bezeichnet, also als eine rückläufige Demokratie. Ganz besonders haben diese Forscher ins Zentrum gerückt, Trumps Lüge über den angeblichen Wahlbetrug und auch die grassierende Polarisierung. Das waren ganz wesentliche Faktoren für das Rückläufigsein der amerikanischen Demokratie. Man kann dieses globale Demokratieproblem, was eben nicht auf die USA ja beschränkt ist, nur dann lösen, wenn man die Demokratie auch verteidigt, und zwar rhetorisch, ökonomisch und zumindest indirekt eben auch militärisch.
Es gibt aber auch, Herr Völz, noch eine andere Bedrohung, nicht nur die der globalen Demokratie, sondern mindestens mal auch noch die des Klimas. Auch da fragt man sich natürlich auch andere Themen noch, Thema Migration oder bei der Durchsetzung von Menschenrechten. Kann das global besser funktionieren, auch in einem westlichen Bündnis mit den USA, mit Europa, wenn jetzt in der Krise so zusammengerückt wird?
Das ist zumindest die Hoffnung. Ob das dann gelingt, ist, muss man dann sehen. Aber ganz klar ist, es gelingt auf jeden Fall eher in so einer Konstellation als mit einem Führer der USA, wie es Trump einer war, der also das Eigeninteresse radikal nach vorne gestellt hat, jegliche Form von Kooperation abgelehnt hat und dazu noch behauptet hat, der Klimawandel existiere
gar nicht.
Also insofern sind da die Zeichen nicht so schlecht, was man eben jetzt noch nicht so richtig gut absehen kann. ich mir jedenfalls noch kein Urteil darüber erlauben würde, ist, was sind eigentlich die Konsequenzen, auch die wirtschaftlichen Konsequenzen des Ukraine-Kriegs auf die Klimapolitik? Was geht daraus hervor? Das ist für mich noch nicht ganz klar abzusehen. Und ich denke, das wird erst die Zeit zeigen.
Das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, da sind im Moment noch viele Fragezeichen im Moment auch international zu sehen. Die Frage ist aber auch, was Sie eben gerade andeuteten. Es geht mit beiden vieles mehr, was früher nicht ging. Aber wie sicher ist denn, dass das beiden bleibt oder auch noch eine Weile so agieren kann? Er steht ja innenpolitisch sehr unter Druck. Besteht denn für ihn durchaus die Chance, auch mit dieser neuen Einigkeit des Westens, auch die Einigkeit im Land, in den USA zu stärken, die Spaltung zu überwinden?
Es sieht im Moment leider noch nicht danach aus. Das muss man ganz klar sagen, wenn man sich die Zustimmungsraten anschaut. Da hat er zwar zugelegt, aber dieser Zuwachs an Zustimmung scheint vor allem im Lager der Demokraten selbst zu liegen. Denn auch da hat er nach dem Afghanistan-Abzug sehr, sehr viele Sympathiewerte verloren. Aber was wir noch nicht richtig feststellen können, ist, dass also das Land als solches etwas vereinter wird. Und das ist durchaus ungewöhnlich, wenn wir andere internationale Bedrohungsszenarien dieser Art vor Augen führen uns. Dann war es eigentlich doch so, dass meistens die Nation etwas zusammenrückte. Also 9/11 ist ein klassisches Beispiel. Auch da hat man das gesehen. Da ist die Nation, die zu dem Zeitpunkt auch schon sehr gespalten war und das danach auch wieder werden würde, dennoch für eine gewisse Zeitspanne zusammengerückt. Und es gab damals ja auch extrem große Zustimmungswerte zum Afghanistan-Krieg. Aber das sehen wir im Moment noch nicht. Insofern, wir müssen ganz klar sagen, im November kommen die Midterm-Elections. 2024 steht eventuell wieder Trump auf der Wahlliste. Mit anderen Worten, wir wissen da überhaupt noch nicht, was ist. Und ich meine, man muss es sich auch mal ganz klar vor Augen führen, dass es kaum auszudenken ist, was passiert wäre, wenn Trump wiedergewählt worden wäre und jetzt in dieser gegenwärtigen Situation US-Präsident wäre. Er ist also ein derartiger Putin-Freund und ein wirklich Anhimmler von autoritären Herrschern, dass man da doch durchaus Bedenken haben müsste, dass hier die USA überhaupt keine klare Gegenwehr liefern würden. Insofern können wir noch nicht so richtig sagen, was die nähere Zukunft für die amerikanische Innenpolitik bringt. Aber es ist keinesfalls so, dass wir davon ausgehen können, dass diese Betonung des geteilten Westens jetzt dazu führt, dass sich auf einmal die Chancen von Biden wahnsinnig verbessert haben, dass die wirklich sich abzeichnenden starken Verluste bei den Midterm-Elections ausbleiben. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch was für die EU, die sich dann auch deutlich machen muss, sie braucht eine größere Autonomie, sie muss sich unabhängiger machen von den USA, denn es ist ein Partner, auf den man nur unter Umständen zählen kann.
Sagt Johannes Völz über die amerikanische Rolle im neuen geeinten Westen, Professor für Amerikanistik mit Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Uni Frankfurt am Main. Vielen Dank.